mit Stefanie Pesch.
Ja, und heute geht's ums große Ganze. Unser Thema heißt Europa. Europa in seiner Eigenschaft als vielseitiger Kontinent, als nicht immer einige Staatengemeinschaft und als phönizische Königstochter, die einst auf einem Stier namens Zeus übers Meer ritt.
In Matala, diesem Hippiestrand an der Südküste Kretas, sind sie gelandet, und zwar am nächsten Tag. Das sind rund 540 Seemeilen in 24 Stunden, also läuft so ein göttlicher Stier gut 22 Knoten.
Tja, also ungefähr so schnell wie ein Containerschiff, das heute europäische Waren an die äußersten Ränder der EU bringt. Und die können ganz schön weit weg sein, diese Außenstellen. Tausende von Kilometern, wie die Insel La Réunion vor der ostafrikanischen Küste.
Das ist wirklich total witzig, wenn man in offizielle Büros kommt und das Porträt des französischen Präsidenten da hängt. Und man sich irgendwie immer klar machen muss, ja klar, wir sind ja hier in Frankreich.
Ja eben, wir erzählen von Fanggründen und Abgründen, von Entdeckern vom Kolonialismus und vom neuen EU-Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei. Der hat schließlich heute, am 1. Dezember, seinen ersten Arbeitstag. Europa also, und das muss man unbedingt vom Meer her denken und erzählen.
Wenn man die Landfläche in Relation setzt zur Küstenlänge, dann ist kein anderer Kontinent auf der Welt maritimer geprägt als Europa.
Eben. Also Europa, herzlich willkommen zu Mare Radio. Riviera Live. Caro Emerald war das. Und von der Riviera geht's jetzt an die Nordsee mit einem kleinen Abstecher über Brüssel. Dort nimmt ein neuer EU-Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei heute seine Arbeit auf. Und der trägt sein Dilemma schon im Titel spazieren. Wie macht man schließlich Politik für die, die von der Fischerei leben und daran verdienen wollen, in einem Europa, das gerade den Klimanotstand ausgerufen hat und dessen Meere dringend geschützt werden müssen? Wie sehr schon die jetzigen Fangquotenregelungen den Nordseefischern zu schaffen machen, das hat Nicolas Golsch erfahren.
Es ist kalt und diesig im Cuxhavener Fischereihafen, ein verregneter Novembertag eben. An der Kaimauer ist wenig los, die meisten Schiffe sind draußen auf See, denn die kleinen Krabbenkutter haben gerade Hochsaison. Nur die drei größten Schiffe der Fangflotte sind schon wieder da. 90 Meter lange Vollfroster, schwimmende Fischfabriken, die vor Grönland und Spitzbergen fischen. Der Fang wird direkt an Bord filetiert und verpackt. Etwas Größeres gibt es an den deutschen Küsten nicht, sagt Kai-Anne Schmidt, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer. Dieses Jahr sind die Schiffe ungewöhnlich früh zurück in den Hafen gekommen und werden ihn bis Jahresende auch nicht mehr verlassen.
Diese Fahrzeuge liegen jetzt in Cuxhaven, weil die Jahresquote ausgeschöpft worden ist von der Reederei, sprich von der DFFU, Deutsche Fischfangunion. Das heißt also, die Bestände waren so gut, dass die Fahrzeuge das in 10 Monaten geschafft haben, abzufischen. Und das ist auch gut für die Rekrut, dadurch sind sie auch jetzt länger im Hafen, haben Urlaub, können sich in Ruhe auf Weihnachten freuen. Anders wäre es gewesen, wenn die Bestände nicht so gut gewesen wären, dann wäre die Fangintensität natürlich auch schlechter. Und dann hätten die Jungs jetzt noch vor Grönland weitergefischt und hätten natürlich versucht, ihre Jahresquote zu erfischen. Und teilweise ist das in den vergangenen Jahren ja so gewesen, dass die über Weihnachten und Silvester sogar draußen waren, um die Quote zu erfüllen.
Von ihr hängt alles ab, die Fangquote der EU, die jedes Jahr neu festgesetzt wird. Zusammen mit einem festen Verteilungsschlüssel auf die Mitgliedstaaten regelt sie, wie viel Tonnen Fisch jedes EU-Land von jeder Fischart fangen darf. Übernächste Woche wird auch Kai-Anne Schmidt sich auf den Weg nach Brüssel machen. Zur Debatte stehen die neuen Quoten für die Nordsee, die ab Januar gelten sollen. Schmidt hofft, dass im politischen Machtkampf zwischen Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten diesmal eine Lösung gefunden wird, mit der möglichst alle leben können. Und dass es nicht so läuft wie bei den Quoten für die Ostsee, die schon im Oktober beschlossen wurden. Sie haben viele Fischer ins Mark getroffen. Fast 70% weniger beim Hering, 60% weniger beim Dorsch.
Die Sprünge sind einfach zu groß. Und von mir aus senkt die Quote ab, wenn die Natur nicht da ist, dann machst du aber schrittweise 15, 15, 15. Und jeder Bürger kann sich ja vorstellen, wie der sich fühlt, wenn der Arbeitgeber sagt, pass auf, nächstes Jahr kriegst du 70% weniger, aber reg dich nicht auf, vielleicht kriegst du ein Jahr darauf 70% mehr. Der erlebt das Jahr darauf nicht mehr. Und das ist das, wo wir einfach sagen, Aufschrei, Leute, so geht's nicht.
Er rechnet damit, dass vor allem an der Ostseeküste viele Fischer aufgeben werden. 500 bis 700 Arbeitsplätze seien akut bedroht. Durchgesetzt hätten sich die Umweltverbände, sagt Schmidt. Die wiederum beklagen, dass die Quoten nicht noch deutlicher gesenkt wurden. Die wissenschaftlichen Empfehlungen, an die sich die Politik mal mehr und mal weniger hält, kommen unter anderem aus Bremerhaven. Das Thünen-Institut überwacht dort die Bestände der wichtigsten Fischarten in Nord- und Ostsee. Gerade ist ein Forschungsschiff zurückgekommen und hat Fische mitgebracht, die jetzt auf dem Seziertisch von Gerd Kraus gelandet sind, der die Hochseefischerei mit seinem Team betreut.
Wir sehen hier eine ganze Menge von kleinen Plattfischen. Wir sehen Schollen, wir sehen verschiedene Zungen, wir sehen Klieschen, also einen typischen Mix einer Nordseefischerei.
21212.
Im Labor werden die Fische erst vermessen, danach wird ihnen der Kopf durchgeschnitten, um an die sogenannten Gehörsteinchen der Tiere zu kommen.
Wir können uns das mal angucken. Hier sehen wir so ein paar Gehörsteinchen. Und wenn Sie sich den mal anschauen, da sehen Sie diese typische Ringstruktur sehr deutlich. Also da sieht man, kann man genau gucken, es gibt helle und dunkle Phasen in diesem Gehörsteinchen. Das ist eigentlich der Rekord. Das ist wie die Festplatte des Fisches. Also da wird die Altersinformation festgeschrieben. Also das heißt, die Umwelt, die der Fisch erlebt hat, bildet sich in diesen kleinen Knöchelchen ab.
Das ist ein Vibe 1.
Aus diesen Daten können Kraus und seine Kollegen eine Art Bevölkerungsmodell der Fischbestände erstellen und so errechnen, wie sich Populationen über die Jahre verändern. Jedes EU-Land muss solche Modelle wissenschaftlich berechnen lassen. Der gemeinsame Bericht geht dann an die Gremien der EU.
Wir sind vor 10, 15 Jahren, Ende der 90er, Anfang der 2000er, häufig in einer Situation gewesen, wo die Quoten auch schon mal unsere Empfehlung um 50% oder auch 100% überzogen worden sind. Mittlerweile haben wir eine Situation, dass wir im Mittel so in etwa zwischen 5% und 15% oberhalb unserer Fangquotenempfehlung liegen. Das ist auch durchaus nachvollziehbar. Das betrübt mich zwar als Biologe ein klein wenig, aber ich kann das gut nachvollziehen. Dann am Ende des Tages hängen eben auch viele Menschen mit ihren Arbeitsplätzen an der Fischerei.
Die Europäische Union sei insgesamt auf einem guten Weg, sagt der Wissenschaftler, auch wenn Umweltschützer oft anderes behaupten würden. Derzeit gilt noch ein Drittel der Bestände als überfischt und selbst in diesen Beständen seien die Nachhaltigkeitsziele in 5 bis 10 Jahren erreichbar. Die Herausforderungen sieht Gerd Kraus vielmehr darin, alternative Fischereimethoden zu entwickeln, die Ökosysteme im Meer weniger schädigen. Für die Fischer dagegen ist die größte Herausforderung gerade der Brexit und die Frage, was danach kommt. Denn die ergiebigsten Fanggründe für Hering und Makrele liegen eben da vor den Küsten Großbritanniens.
Der Brexit wird aller Voraussicht nach, auch wenn er nicht als harter Brexit kommt, sondern eben mit einem entsprechenden Abkommen, relativ gravierende Auswirkungen auf die Fischerei haben. Denn die Fischereibeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa müssen neu ausgehandelt werden. Damit kommt dieser feste Verteilungsschlüssel komplett durcheinander.
Rein theoretisch könnten die Briten ausländischen Fangflotten den Zugang zu ihren Hoheitsgewässern verweigern. Das erscheint zwar unwahrscheinlich, aber welchen Preis die anderen EU-Länder in den anstehenden Verhandlungen für die Fangrechte zahlen müssen, ist derzeit mehr als ungewiss. Fischereiunternehmer Kai-Arne Schmidt aus Cuxhaven erwartet den größten Einschnitt für die Fischerei, den er bisher erlebt hat. Europa sei eben immer eine Herausforderung, sagt er, aber trotzdem für ihn als Fischer auch immer noch unverzichtbar.
Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, aber fairerweise muss ich sagen, Kritikpunkte haben wir viele, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Und das, was wir haben, sollte man sicherlich verbessern. Aber ich finde Europa per se eine super Sache, eine super Idee, aus den vorher genannten Gründen.
Europas Fischer, der Brexit und die Fangquote, wie sich das alles weiterentwickeln könnte, dazu gibt es noch mehr zu erfahren im Laufe dieser Mare-Sendung. Ja, und Europas Jagdgründe, die liegen gerade ganz hoch im Norden, dort, wo das arktische Eis schmilzt und genau dieser Umstand die Wirtschaft anheizen könnte. Denn weniger Eis im Polarmeer bedeutet kürzere Routen und mehr Frachtverkehr zwischen Europa und Asien. Am nördlichsten Zipfel Norwegens, da träumt ein kleines Fischerdorf davon, ein Singapur des Nordens zu werden. Kirkenes könnte irgendwann, vielleicht bald, ein gigantischer Warenumschlagplatz werden. Davon hat unser Kollege Christian Schwalb auf einer Wirtschaftskonferenz im finnischen Rovaniemi erfahren.
Auftrieb beim Arctic Business Forum in Rovaniemi, im finnischen Teil Lapplands. Hier trifft sich die arktische Wirtschaft grenzübergreifend. Minenbetreiber, Logistik, Energie, die maritime Wirtschaft. Der Klimawandel verspricht bessere Transportmöglichkeiten, Mehr Handel, aber auch Zugang zu Rohstoffen, die jetzt noch unter einem dicken Eispanzer versteckt sind. Aber das große Thema hier heißt überraschend Kirkenes. Bürgermeister Rune Raffaelsen gibt den Durchbruch bei einem zentralen Infrastrukturprojekt bekannt, der ersten arktischen Eisenbahn. Ein alter Traum von Norwegen und Finnland soll wahr werden. Eine Achse vom arktischen Hafen in Kirkenes bis nach Rovaniemi, sagt der Bürgermeister.
Damit können wir jetzt Investoren aus dem Ausland ins Boot holen und die norwegische Regierung. Wir werden unseren kleinen Hafen zu einem Umschlagplatz für die Arktis ausbauen. Ich träume davon, aus Kirkenes das Singapur des Nordens zu machen.
Es gibt durchaus positive Entwicklungen für uns hier oben. Und ja, eine davon ist sicher der Klimawandel.
Timo Rautajoki ist Chef der nördlichsten Handelskammer Europas, Organisator des Business Forums in Rovaniemi.
Natürlich ist auch die Natur wichtig, aber im Meer öffnen sich globale Verkehrswege. Da werden auch die Verbindungen im Hinterland wichtiger. Es werden 10 neue Bahnverbindungen in ganz Nordskandinavien gebaut.
Der arktische Korridor wäre kritisches Teilstück der Verbindung von Zentraleuropa bis in die Arktis. Schienen bis direkt ans Eismeer nach Kirkenes. Und von dort der schnellere Weg für Waren aus und nach Asien. Warum sich die EU bisher dafür nicht interessiert? Rautajoki zuckt die Schultern.
Da entstehen die Voraussetzungen für zukünftiges Wirtschaftswachstum. Schon dafür bräuchte die EU diesen Anschluss. Die EU scheint zu schlafen, aber China liebt die Arktis. Wir haben ja aus Russland gehört, dass die Chinesen die Nordostpassage in die neue Seidenstraße aufnehmen könnten.
Heiðar Guðjónsson ist aus Island angereist. Autor und Geschäftsmann, der von Reykjavik aus an vielen Stellen in die Region investiert.
Wenn man das mal durchrechnet, allein bei den Investitionen, die im Zusammenhang mit dem Seeweg stehen, landen sie bei 250 Milliarden Dollar in den kommenden 10 Jahren. Dazu kommen Investitionen in die Gewinnung von Rohstoffen. Dann können sie das noch einige Male multiplizieren.
Bei Investoren fällt spätestens an dieser Stelle das Stichwort Grönland. Da ballt sich gerade das weltweite Interesse an den arktischen Rohstoffen. Die größte Insel der Welt ist reich an seltenen Erden, die tief eingeschlossen zwischen riesigen Gletschern liegen. Aber heute schmelzen Grönlands Gletscher im Rekordtempo. Allein im Juli tauen 197 Milliarden Tonnen Eis. Und im August twittert der amerikanische Präsident, er wolle Grönland kaufen, das bis heute zu Dänemark gehört. Heiðar Guðjónsson hat diese Entwicklung schon vor Jahren in einem Bestseller über die Arktis vorweggenommen.
Die Hightech-Branche braucht seltene Erden. Die kommen bisher größtenteils aus China. Natürlich wollen die Amerikaner einen eigenen Zugang zu den Rohstoffen. Die werden das nicht einfach China überlassen.
Bauprojekte, Transportverbindungen, Flughäfen. Der US-Vermögensverwalter und Globalinvestor Guggenheim Capital zählt 900 Projekte in der Region. 1 Billion US-Dollar innerhalb eines Jahrzehnts. Und China gibt im großen Investitionsspiel so etwas wie den Joker, bei dem alle Schlange stehen. Auch Rune Raffaelsen, der Bürgermeister.
Ja, ich reise heute direkt nach China weiter. Mit den Neuigkeiten vom arktischen Korridor. Das wird meine Gesprächspartner in China brennend interessieren. Wir bekommen zukünftig jeden Container in 24 Stunden von Kirkenes bis nach Hamburg.
Goldgräberstimmung in Rovaniemi.
Die Wege werden kürzer nach Europa. Wenn wir uns die EU-Kommission mal als Schiffsbesatzung vorstellen, ja, dann geht die neue Mannschaft an Bord, einschließlich der neuen Kapitänin Ursula von der Leyen. Nicht alle aus der neuen Crew sind sturmerprobt, zum Beispiel Virginijus Sinkevičius, der neue Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei. Gerade mal 29 Jahre alt, ziemlich grün, nicht nur hinter den Ohren, sondern auch im Herzen, heißt es. Ja, und mein Kollege in Brüssel, Samuel Jakic, der hat sich diesen Virginijus Sinkevičius für uns mal ein bisschen angeschaut. Samuel, was ist dein erster Eindruck?
Naja, das Erste, was schon auffällt, ist schon wirklich sein Alter. Das ist einfach eine Generation, der ist gerade 29 geworden. Die trifft man nicht allzu oft in Brüssel oder wenn dann als Praktikant oder parlamentarischer Mitarbeiter, aber nicht in wirklichen Machtpositionen. Herr Sinkevičius ist gelernter Ökonom, war immerhin in seinem Alter schon Wirtschaftsminister in Litauen. Politisch würde ich sagen Mitte-Ansichten, moderat konservativ, im Auftreten auf jeden Fall sehr eloquent, rhetorisch sehr geschliffen. Manchmal ein bisschen pathetisch, würde ich meinen. Das kann man ganz gut hören, zum Beispiel als er seinen ersten Auftritt vor dem Europaparlament hatte. Da hat er zum Beispiel solche Sätze hier gesagt.
It's not only about environment. And it is certainly not about the economy.
Es geht nicht nur um die Umwelt und auch sicher nicht allein um die Wirtschaft, sondern darum, welche Gesellschaft wir wollen. Es geht um Fischerinnen und Fischer, die nicht mehr auf See hinaus können, um jene, die von wirtschaftlichem Wandel benachteiligt wurden. Ich will Ihnen versichern, dass Politik unter meinem Mandat zu einer faireren Gesellschaft beitragen wird. Einer Gesellschaft, die keinen Bürger zurücklässt.
A society that leaves no citizen behind.
Also so viele warme Worte, wo niemand wirklich ernsthaft was dagegen sagen kann natürlich. Aber vom Typ her würde ich sagen, auf jeden Fall eine große Zukunft im Politikgeschäft der Europäischen Union. Das ist keine gewagte Vorhersage natürlich bei dieser steilen Karrierekurve schon in dem Alter.
Also rhetorisch geschliffen, das haben wir gehört. Auch große Versprechungen, keinen Bürger zurücklassen. Wie kam denn das an bei seiner Rede da im EU-Parlament?
Also er hatte einfach alles richtig gemacht bei dieser Anhörung. Man muss sich das vorstellen, man muss da als junger Kandidat für so einen wichtigen Kommissarsposten in einen Raum voller Profis. Also da sitzen 100 Abgeordnete aus den Fachausschüssen, in diesem Fall also Umwelt und Fischfang. Die kennen sich natürlich alle bombig aus inhaltlich. Man kann da fachlich nicht triumphieren, aber sehr leicht abgehoben oder irgendwie überheblich rüberkommen und das Publikum damit verärgern. Das hat er erfolgreich vermieden, ist sehr bescheiden aufgetreten, kannte trotzdem Zahlen und Statistiken, hat seine Hausaufgaben gemacht und bei Detailfragen eben immer wieder auch mal gesagt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Grundsätzlich sehe ich das so und so und im Detail, da wende ich mich dann gern an Sie und wir arbeiten uns rein oder ich arbeite mich rein und dann machen wir gemeinsam gute Politik. Also diese Schmeichelei, die hat durchaus gewirkt, möchte ich sagen. Ja, egal wen ich gefragt habe bei den Parteien, Sozialdemokraten, Konservative, alle waren persönlich sehr angetan von diesem charmanten, aber bescheidenen jungen Mann. Manche waren regelrecht ergriffen.
Oh, also er kommt gut an schon mal. Nun gibt es ja eine, sag ich mal, der drängenden Aufgaben der Zeit, der Schutz der Meere als Ökosystem. Da haben wir gerade gehört, hat das EU-Parlament den Klimanotstand ausgerufen. Von Virginijus Sinkevičius heißt es ja, er würde den europäischen Grünen nahestehen. Und die sind auch ganz angetan von ihm, zumindest Ska Keller, die Abgeordnete, hat das gesagt. Wir hören sie mal.
Das finden wir sehr großartig. Herr Sinkevičius ist wirklich ein sehr, sehr geeigneter Kandidat dafür. Wir hatten viele Gespräche schon mit ihm. Er hat jetzt sein Programm vorgestellt und wird sicherlich auch zeigen, dass man Fischereipolitik auch nachhaltig machen kann.
Das sagt die EU-Abgeordnete der Grünen, Ska Keller. Ja, wie grün ist er denn wirklich?
Naja, seine Partei heißt Bund der Bauern und Grünen. Da könnte man zunächst mal eine grüne Partei vermuten. Und die sitzen auch im Europäischen Parlament, haben zwei Abgeordnete in der Fraktion der Grünen. Aber sie sind nicht Mitglied bei den Europäischen Grünen. Das klingt jetzt ein bisschen komplex, ist aber ganz einfach. Den klassischen westeuropäischen, etwas linkslastigen Grünen ist dieser Mann und seine Partei viel zu zentristisch, viel zu bauernfreundlich. Dem ist die Ökonomie etwas wichtiger als die Ökologie, möchte ich mal sagen. Und deshalb gibt es da durchaus Vorbehalte bei den europäischen Grünen, die sagen, ja, so ein richtig ganz grün ist der nicht.
Sein Vorgänger als EU-Kommissar, der hieß Kermenu Vella, ein Sozialdemokrat aus Malta. Der war jetzt, glaube ich, nicht gerade der entschiedenste Vertreter seiner Art, ist mein Eindruck. Hat er irgendwo so ganz klare Akzente gesetzt oder habe ich da was verpasst?
Naja, er würde jetzt natürlich aufzählen, was er Großes geleistet hat. Also zum einen ist es so, dass man am Anfang die Latte sehr tief lag, weil der Mann aus Malta kommt und das ist in puncto Meeres- und Umweltschutz jetzt nicht der Vorreiter in der Europäischen Union. Es waren dann alle doch manchmal überrascht, wenn er sich zum Beispiel beim Thema Luftreinheit mit den Großen angelegt hat, wie zum Beispiel Deutschland. Also ohne diesen Kommissar hätten wir wahrscheinlich keine Fahrverbote in den deutschen Städten gehabt.
Richtig.
Nitratwerte im Grundwasser gegen die Bauern, da ist er unerbittlich zum Leid der deutschen Agrarministerin Klöckner. Was die Ozeane angeht, da kann er natürlich verweisen auf das EU-Verbot von Einwegplastikprodukten, die häufig im Meer landen. Das ist ein Detail, aber mit hoher Symbolik behaftet. Und ansonsten hat er sich gekümmert gerne um blauen Strom, also Energiegewinnung aus dem Meer, und sich für nachhaltigen Fischfang eingesetzt, also die Einhaltung der Fischfangquoten überwacht. Das ist auch kein leichter Job. Aber es stimmt, im Ganzen kein besonders glanzvoller, auffälliger Kommissar.
Mhm. Aber da klang jetzt schon ganz viel an in deiner Antwort, was eigentlich seine Aufgaben sind. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Denn hier in Deutschland ist ja vom EU-Fischereikommissar, ist das dann immer oft die Rede, wenn es um Fangquoten geht, sodass man fast den Eindruck kriegt, das ist sozusagen das Kerngeschäft dieses Jobs. Aber das stimmt gar nicht, oder?
Also die Europäische Kommission hat ganz breit gesprochen eine Ordnungshüterfunktion. Das heißt, die Kommissare passen auf, dass die Mitgliedstaaten auch tatsächlich die Politik machen in ihrem Verantwortungsbereich, auf die sie sich vorher in Brüssel festgelegt haben. Zum Beispiel die Fischfangquoten, die bestimmt ja kein EU-Kommissar, sondern die handeln die Mitgliedstaaten aus. Die Kommission macht da Vorschläge und da hat man natürlich die Macht, ich sag mal, einen ambitionierten Vorschlag zu machen oder eher einen, der leicht durchgeht, aber nicht so wehtut niemandem und vielleicht auch nicht so viel bringt. Also es geht darum, zu vermitteln, auszugleichen, und wenn man wirklich neue Akzente setzen will und die EU-Kommission hat dieses Recht, Vorschläge zu machen für neue Verordnungen oder Richtlinien, die dann in der gesamten EU gelten, dann braucht man ein hohes diplomatisches Talent, die Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, dazu eine Mehrheit zustande zu kriegen. Und also einerseits Ordnungsfunktion, zum anderen diplomatisches Talent, das macht zusammen einen guten Kommissar.
Was wäre denn aus deiner Sicht die allerwichtigste Sache, die er sich auf die Agenda schreiben müsste?
Naja, es ist ein bisschen ein undankbares Ressort. Der Mann ist zuständig für Umweltschutz und Fischerei. Und das ist häufig ein Dilemma. Denn wenn man jetzt sich den Brief zum Beispiel durchliest, den seine Chefin ihm geschrieben hat, der ist öffentlich einsehbar, so zum Arbeitsbeginn eine Art Auftragsschreiben, ein Mission Statement, da offenbart sich dieses Dilemma. Er soll einerseits den Ozean bewahren, aber gleichzeitig sein Potenzial nutzen, was immer das heißt. Er soll eine Biodiversitätsstrategie ausarbeiten. Das ist auf zweifelsfrei wichtig. Nachhaltige Fischerei und blaue Wirtschaft betreiben, da wird es schon schwierig, das unter einen Hut zu kriegen. Er soll andererseits aber sich eben auch durchsetzen, das steht da nicht so offen drin, aber das wird die große Herausforderung, gegen die mächtige Fischerei- und Lebensmittellobby, die alles bekämpft hier in Brüssel, was Fischerei teuer macht. Und es gibt ein vielsagendes Detail, denn im Sommer hieß sein Ressort noch Umwelt und Ozeane. Jetzt heißt es Umwelt, Ozeane und Fischerei. Da hat sich also jemand beschwert, wollte auch genannt werden, und dem ist jetzt nachgekommen worden. Das heißt, das ist keine ganz einfache Nummer. Herr Sinkevicius hat da sehr viel versprochen. Eine Umweltstrategie der Nullverschmutzung, mehr Kreislaufwirtschaft, neue Luftverschmutzungsregeln. Das sind dicke Bretter, aber er hat ja nun auch erst mal 5 Jahre Zeit zu liefern. Und die Aufgabe des Parlaments ist es natürlich, das genau zu kontrollieren.
Der neue EU-Kommissar für Umwelt und Ozeane, Virginijus Sinkevicius, ein Hoffnungsträger, zumindest für alle, die auf mehr Maßnahmen zum Schutz der Meere hoffen. Mare Radio fühlt Europa auf den Zahn, das politisch einige Probleme lösen muss. Nicht nur Überfischung, Erderwärmung, steigender Meeresspiegel, auch Krisen und Konflikte an anderen Ufern führen dazu, dass viele Menschen Schutz suchen in Europa, aber oft nicht mal buchstäblich ein Dach über dem Kopf bekommen, wenn sie es denn überhaupt schaffen, lebendig anzukommen. Die es nicht schaffen, bleiben im Meer oder auf dem Friedhof der Insel Kos.
Es sind nur wenige Männer und Frauen gekommen auf den alten muslimischen Friedhof der Insel Kos. Ein 3-jähriger syrischer Junge wird an diesem Nachmittag beerdigt. Das Kind, das mit seiner Mutter auf einem Flüchtlingsboot aus der Türkei geflohen war und dabei von einem Schiff der griechischen Küstenwache gerammt wurde. Die Mutter hat das Unglück überlebt, ihr Sohn starb. Während der Imam am Grab singt und ein knappes Dutzend Männer sich um das Grab und den Leichnam des Jungen kümmern, kauert die Mutter in sich zusammengesunken unter einem Olivenbaum. und weint sehr leise. Auch für sie gibt es keine professionelle Betreuung auf Kos. Auch sie muss sich in ihrer Trauer irgendwie durchkämpfen im überfüllten Flüchtlingscamp. Hunderte neue Flüchtlinge täglich kommen trotz Kälte und einiger heftiger Regenfälle in diesen Tagen neu auf die griechischen Inseln. Auf Kos versucht ein kleines Team von Freiwilligen wenigstens ein wenig zu helfen. Hippokrates Preskalas vom Solidaritätskomitee Kos Solidarity.
The employees of this first reception are not as many to deal with all these people.
Es gebe viel zu wenig Fachpersonal für die Flüchtlinge, sagt der Freiwillige bei einer der vielen Krisensitzungen seiner Gruppe in Kos Stadt. Sie organisieren Sprachkurse, ein wenig psychische Unterstützung, soweit sie das können. Vor dem Camp müssen vor allem alleinreisende afrikanische Männer in selbstgebastelten Hütten schlafen. Es sind kleine Boxen aus Karton, die im Herbstregen schnell durchweichen. Ein Mann aus Togo, der seit 2 Monaten hier lebt, bringt einen Wasserkanister vom festen Camp oberhalb des Wildenteils, denn es gibt keine Wasserleitung für die vielen 100 Afrikaner außerhalb des Registrierungszentrums.
Hier ist ein Problem.
Manchmal wissen wir kaum, wie wir an Essen kommen können. Unten in den Dörfern und in Koststadt werden wir abgelehnt von den meisten Leuten. Manchmal schnappt uns die Polizei und bringt uns hierher zurück. Nicht nur auf Kos ist die Lage für viele Flüchtlinge dramatisch schlechter geworden. Die Insel Leros meldet etwa 1000 obdachlose Flüchtlinge. Bis zum Sommer war die Lage dort noch relativ ruhig. Auf Samos sind mehrere tausend Flüchtlinge ohne menschenwürdige Versorgung, leben in Nothütten und Zelten. Die griechische Regierung lässt zwar regelmäßig hunderte Migranten aus Festland bringen, doch die versprochenen neuen effektiven Konzepte zur Verbesserung der Lage lassen weiter auf sich warten. Boris Djezhirkov, Koordinator des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen für die griechischen Inseln, hofft, dass bald noch mehr feste Wohnungen, wenigstens für Flüchtlingsfamilien, vermittelt werden können. Das wird nicht in 2 Wochen und auch nicht in 3 Wochen aufhören. Es werden den ganzen Winter über neue Flüchtlinge ankommen. Das liegt an der Lage Griechenlands im Süden von Europa. Das liegt zum Beispiel daran, dass in Syrien eben doch nicht Frieden ist. Das alles bedeutet, dass Griechenland weiterhin mit neuen Flüchtlingen klarkommen muss. Auch die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes kritisieren, dass die EU-Hilfen für Griechenland und Italien bisher kaum Wirkung zeigten und diese Länder mit ihren Flüchtlingsproblemen weiter weitgehend alleine gelassen werden. Vor wenigen Wochen beklagte die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatović, nach ihrem Besuch auf Lesbos und Samos, dass die Zustände immer dramatischer werden. Klagen sind wichtig, sagen auch die freiwilligen Helfer auf Kos. Aber bei 36.000 Flüchtlingen, die inzwischen alleine auf den griechischen Inseln ausharren müssen, wären Lösungen noch wichtiger.
Eindringliche Appelle an die neue europäische Regierung im Beitrag von unserem Korrespondenten Michael Lehmann, der Flüchtlingslager auf Kos besucht hat, wo die Menschen alles Elend ertragen, um nach Europa zu kommen. Vor 400 Jahren, da wollten viele weg aus dem Elend Europas. Am 16. September 1620, da stach die Mayflower in See vom britischen Plymouth aus. An Bord die Menschen, die als Pilgerväter in die Geschichte eingingen. Und die hatten es auch nicht besonders gemütlich an Bord, wie Nathaniel Philbrick schildert.
Seit 65 Tagen irrte die Mayflower durch Stürme und widrige Winde. Am Rumpf hatte ein struppiger Pelz aus Seegras und Entenmuscheln angesetzt. Und durch die löchrigen Decks troff Salzwasser auf die frommen Häupter der Passagiere. Es waren 102. Die Passagiere waren im Zwischendeck untergebracht, einem finsteren Raum ohne Belüftung, von gut 22 Meter Länge und knapp 1,5 Meter Höhe, zwischen dem Laderaum und dem Oberdeck. Das Zwischendeck war eher ein Tunnel als ein Platz zum Leben. Die Enge wurde durch die Versuche der Passagiere, sich ein wenig Privatsphäre zu verschaffen, noch verstärkt. Sie hatten dünne Trennwände eingefügt und so ein Labyrinth aus Kabinen gezimmert, die mit Menschen und ihrer Habe vollgestopft waren. Kleiderkörbe, Proviantfässer, Stühle, Kissen, Teppiche und die unverzichtbaren Nachttöpfe. Fast 10 Wochen dauerte nun schon die Reise, die eigentlich im milden Spätsommer hätte zu Ende sein sollen. Aber sie waren spät aufgebrochen und inzwischen war es November geworden. Der Winter rückte näher, sie hatten längst kein Brennholz mehr und der schlammige Boden der Wasserfässer schimmerte bereits durch. Der Kapitän der Mayflower, Christopher Jones, dachte schon an eine Umkehr zurück nach England, doch er stand bei den Passagieren im Wort. Die Passagiere waren eine ungewöhnliche Gruppe von Kolonisten. Es waren keine Adligen, Handwerker und Diener wie die Gründerväter von Jamestown in Virginia, sondern größtenteils Familien. Männer, Frauen und Kinder, die bereit waren, alles auf sich zu nehmen, um ihre Religion frei ausüben zu können. Wie alle Puritaner glaubten die englischen Exilanten, die Kirche von England müsse von ihren unzähligen Exzessen und Missbräuchen gereinigt werden. Doch diese Gemeinde war besonders fanatisch. Statt innerhalb der etablierten Kirche auf den Wandel hinzuarbeiten, hatten sie beschlossen, sich von der Kirche von England zu trennen. Ein illegaler Akt im England Jakobs des Ersten. Durch die Überfahrt in die neue Welt hofften sie, das englische Dorfleben wieder aufzubauen, das sie so schmerzlich vermissten. Gleichzeitig blieben sie so außerhalb der Reichweite König Jakobs und seiner Bischöfe. Am Ende setzte sich bei allen die Überzeugung durch, es sei Gottes Wille, dass sie nach Amerika auswanderten. Im Jahr 1618 erschien ein Komet am Nachthimmel Europas und kündigte, so glaubten viele, den apokalyptischen Endkampf des Guten gegen das Böse an. Und tatsächlich wütete der Dreißigjährige Krieg, wie er später genannt wurde, auf dem Kontinent. Vielleicht wollte Gott die reformierte protestantische Kirche nicht in Europa, sondern in Amerika, einem vormals von den katholischen Mächten Spanien und Frankreich dominierten Kontinent, zur Vollendung führen.
Flucht von Europa in die neue Welt. Ein Auszug aus dem Buch Mayflower des Historikers Nathaniel Philbrick, gelesen von Holger Postler. Mare Radio, es geht heute um Europa. Das Europa, beziehungsweise jetzt mal die Europa. Ihres Zeichens phönizische Königstochter mit einer kleinen Schwäche für gehörnte Wiederkäuer. Man hört da so Geschichten, die hauen einen aus den Hufen. Stefan Pulz erzählt, wie alles anfing.
Die Geschichte Europas beginnt mit einer Seereise und einer furchtbar unlogischen Erzählung. Zeus vernachlässigt mal wieder seine Aufgaben als göttliche Führungskraft und verliebt sich in die schöne phönizische Königstochter Europa. Das mag ja noch angehen. Dass er sich dann allerdings in einen Stier verwandelt, und zwar um seine misstrauische Gattin Hera zu täuschen. Was soll das denn? Hera kannte doch ihren Zeus und seine Tricks nur zu gut.
Das ist ja ekelhaft!
Aber was immer man davon hält, so geht die Geschichte. Es begab sich lange vor unserer Zeit an einem Strand im östlichen Mittelmeer. Ach, was sage ich, an einem levantinischen Gestade. Es tritt auf ein weißer, wunderschöner Stier, also Zeus, und mischt sich dort unter eine Herde anderer Stiere, die ausgerechnet sein Götterkollege Hermes gerade dort entlang treibt. Da kommt, wie der Zufall so will, die schöne Europa mit ein paar Freundinnen daher. Europa sieht den weißen Stier, bindet ihm ein paar Blumen um die Hörner, warum ist nicht bekannt, vielleicht hatte sie einen ausgeprägten Sinn fürs Dekorative. Dann setzt sie sich auf das Tier drauf, weil sie vielleicht gerade Lust hat, ein bisschen auf einem weißen Stier zu sitzen. Der allerdings läuft ins Wasser und schwimmt davon nach Kreta. Was eine ganz schöne Strecke ist. Gestartet sind sie in Sidon im heutigen Libanon und in Matala, diesem Hippiestrand an der Südküste Kretas, sind sie gelandet. Und zwar am nächsten Tag. Das sind rund 540 Seemeilen in 24 Stunden. Also läuft so ein göttlicher Stier gut 22 Knoten. Was nicht schlecht ist für die damalige Zeit. Auf Kreta gibt Zeus sich dann zu erkennen und benennt den ganzen Kontinent nach seiner entführten Geliebten. Die findet den Gott noch toller als den Stier. Dann allerdings folgt ein gewaltiges Drunter und Drüber. Die beiden haben nämlich drei Söhne. Einer davon ist Minos, der König von Kreta wird, dessen Gattin allerdings den Minotaurus zur Welt bringt, für den dann extra ein Labyrinth gebaut werden muss und dem regelmäßig Jünglinge und Jungfrauen zu opfern sind, bis dann Theseus mit Hilfe von Minos Tochter Ariadne. Aber das wird jetzt wirklich zu kompliziert. Und wer war schuld? Zeus.
Höchster König des Alls, ohne den auf Erden im Meere nichts geschiehet, noch am ätherischen himmlischen Pole.
Man muss dazu sagen, wenn Zeus nicht gerade Opfer seiner Libido war, soll er eigentlich ein ganz vernünftiger Typ gewesen sein.
Du weißt auch das Wilde zu fügen in Ordnung. machst aus der Unform Form und Unfreundliches freundlich.
Na bitte, so hat es Kleanthes in seiner Hymne an Zeus geschrieben. Allerdings, Kleanthes war Stoiker, glaubte schon deshalb an die Macht der Vernunft und, um mal auf Europa zurückzukommen, er kannte Boris Johnson und Jeremy Corbyn nicht.
Aber, o Zeus, du Wolkenumhüller, der Blitze Gebieter, befreie die Menschen vom schweren Unsinn.
Ja, da gäbe es heutzutage viel zu tun für Zeus, aber er hat ja öfter mal was anderes vor.
Ja, und wenn nicht als Stier, dann als Kuckuck, Schwan oder goldener Regen, aber davon erzählen wir Ihnen ein anderes Mal. Jetzt wollen wir mal ganz ernsthaft fragen, wie das anfing mit Europa. Und da stellt die moderne Seefahrt eine Art Schlüsselkompetenz dar. Es brauchte hochseetaugliche Schiffe, Mut, Neugier und auch Gewinnstreben, um in der frühen Neuzeit Europa in die Welt und die Welt nach Europa zu bringen. Europa, das Meer und die Welt, so heißt denn auch ein aktuelles Buch, das eine maritime Geschichte Europas schreiben will. Und der Autor heißt Jürgen Elwert. Herzlich willkommen.
Hallo, Frau Pesch.
Warum ist es Ihnen so wichtig, die Geschichte Europas vom Meer ausgehend zu erzählen? Welche Rolle spielt das Meer?
Naja, wenn man das Land, die Landfläche in Relation setzt zur Küstenlänge, dann ist kein anderer Kontinent auf der Welt maritimer geprägt als Europa.
Dieses Buch musste geschrieben werden. Also das Meer stellt die natürliche Grenze Europas dar, zumindest in den drei Himmelsrichtungen. Sie haben es gesagt, es brauchte gute Karten, Navigationsgeräte und auch hochseetaugliche Schiffe, um sich über diese Grenze zu wagen. Brauchte es noch was? Eine Art Initialzündung?
Es braucht ein Ziel. Und das Ziel waren halt die Schätze des Orients, die irgendwo in der Ferne, am Indischen Ozean, in Indien oder sonst wo, da wo der Pfeffer wächst, verborgen waren.
So begann das Ganze. Ne? Die Kaufleute und die Entdecker, die dann so Richtung Gewürzinseln, dahin, wo der Pfeffer wächst, wie sie sagten, oder sonst wohin segelten, die haben sich ja nicht als Europäer verstanden, sondern als Portugiesen, Spanier oder Niederländer. Gab das trotzdem sowas wie ein europäisches Bewusstsein oder wann kam das ins Spiel?
Ja, also dieser Nationenbegriff, wie wir ihn heute kennen, den gab es damals nicht. Zum Ausgang des Mittelalters, Beginn der frühen Neuzeit. Natio bedeutete Herkunft. Das war die Region, wo man herkam. Aber anders als dann später im 18., 19. und auch 20. Jahrhundert stellte grenzübergreifende Zusammenarbeit überhaupt kein Problem dar. Nicht? Die Portugiesen konnten nur lossegeln, weil es kapitalkräftige oberdeutsche Kaufleute gab, die bereit waren, in dieses Unternehmen zu investieren.
Das heißt, es gab eine Art paneuropäische Zusammenarbeit?
Oh ja, in großem Umfang sogar. Nicht? Denn auf dem Weg nach Indien wurde Station gemacht an der afrikanischen Westküste. Und in Afrika gab es viele, ja durchaus auch kapitalkräftige Abnehmer, die großes Interesse an europäischen Waffen und anderen Metallwaren hatten. Und das wurde von den Portugiesen dorthin geliefert. Sie hätten es aber nicht liefern können, wenn sie nicht überall in Europa Faktoreien gehabt hätten, um diese begehrten Waren einzukaufen.
Diese unterschiedlichen Nationen, die sich gar nicht so als unterschiedlich begriffen haben, wie Sie eben erzählt haben, die haben ja auch durchaus zusammengearbeitet, waren auf den Schiffen gemeinsam unterwegs, oder?
Oh ja. Ein anderes Beispiel, die niederländische Ostindien-Kompanie hätte ohne die Besatzungsmitglieder, die in großem Umfang aus dem norddeutschen Raum kamen und ihre Seele verkauften, um an Bord eben eines Schiffes der VOC in den Indischen Ozean segeln zu können, gar nicht genügend Besatzungsmitglieder gehabt, um entsprechend die Schiffe in genügend großer Anzahl bemannen und in Marsch setzen zu können.
Also Europäer begegnen Nicht-Europäern, davon erzählt Ihr Buch auch. Es gab da unterschiedliches, ne? Wohlwollendes Interesse aneinander. Es gab Handel, es gab aber auch Macht und Unterdrückung, auch Sklaverei. Ja, hat sich im Zuge dieser ganzen Veränderungen, die ja wirklich auch Europas Gesicht verändert haben, hat sich auch die Sicht der Europäer auf das Meer verändert, das sie umgibt?
Ja, das Meer war noch sehr stark gefürchtet, sagen wir mal im 15., 16. Jahrhundert. Über die Entdeckungsfahrten wurde das Meer den Menschen in Europa vertrauter. Im 18. Jahrhundert entdeckte man dann gar die Heilkräfte des Meeres. Das war in England in diesem Fall der Fall. Baden im Meer wurde zu einer gerne genutzten Form der Heilung und auch der körperlichen Ertüchtigung. Das ist, wenn Sie so wollen, der Ausgangspunkt für unseren modernen Tourismus.
Und wenn wir mal zum Schluss in die Gegenwart schauen, welche Rolle hat das Meer heute für Europa?
Deutlich über 90% aller Importe, die nach Europa fließen, kommen über das Meer hierher. Das ist also die Versorgungsader Nummer eins. Das Meer ist der Raum, durch den Seekabel gezogen worden sind, durch die 95% unserer digitalen Kommunikation fließt. Telefon, Internet, alles das wäre ohne, nicht in, ja gut, in diesem Fall halt dem Meeresboden nicht möglich. Das Meer bedroht uns. Ich las unlängst, dass wenn die Temperatur so weiter steigt, Hamburg deutlich andere Maßnahmen ergreifen muss, genau wie Bremen übrigens auch, um sich vor Hochwasser zu schützen.
Genügend Gründe, auf das Meer aufmerksam zu schauen. Europa, das Meer und die Welt, eine maritime Geschichte der Neuzeit, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt und aufgeschrieben hat sie Jürgen Elwert. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Gern geschehen.
Wir machen uns jetzt auf die Suche nach Europa in Afrika, vor der ostafrikanischen Küste. Um genau zu sein, 700 Kilometer östlich von Madagaskar, dort liegt die Insel La Réunion. Und man hört schon am Namen, das ist ein französisches Departement in Übersee. La Réunion, über 9000 Kilometer Luftlinie von Paris entfernt, ist tatsächlich Teil der EU. Und wie sich das bemerkbar macht, kann unsere Korrespondentin Jana Gent erzählen. Die war nämlich schon dort. Hallo Frau Gent.
Hallo.
Ja, landschaftlich ist ja La Réunion schon doch sehr anders als andere französische Departements. Tropisches Klima, Vulkane gibt es dort. Woran merkt man denn auf La Réunion, dass man in der EU ist?
Naja, also das fängt ja schon mal an, wenn man in Saint-Denis landet, also in der Hauptstadt, dann kommt man da an und alle reden ja erstmal Französisch. Also das ist schon mal das Entscheidende, dass man dann merkt, oh okay, ich bin ja immer noch in Frankreich, dann möchte auch niemand einen Reisepass sehen, obwohl man gerade 12 Stunden im Flugzeug saß, wenn man aus Europa kommt. Das ist ja völlig verrückt. Es reicht einfach der deutsche Personalausweis. Ne? Man ist ja in der EU. Und dann muss man natürlich auch mit Euro zahlen.
Ja, verrückt. Die Insel war tatsächlich ja 2002 der erste Ort, wo man mit dem Euro bezahlen konnte. Dank der Zeitverschiebung. Ja, bis heute französisch geprägt, sagen Sie. Historisch waren ja eigentlich die Portugiesen die Ersten. 1507 landete dort der portugiesische Seefahrer Pedro Mascarenhas. Da hieß die Insel noch Santa Apolonia. Wie kam denn da Frankreich überhaupt ins Spiel?
Naja, das kam alles erst tatsächlich ein bisschen später im Laufe der Geschichte. Das waren die Franzosen, die dann dahin kamen und die gesagt haben, hier ist es schön und hier wollen wir bleiben. Und die haben dann tatsächlich dann einfach auch die Oberhand gewonnen und haben ihre Sklaven dahin gebracht, als sie gemerkt haben, oh, hier könnte man aber auch ein paar schöne Dinge anpflanzen und hier könnte man auch was ernten. Und so kam dann die Bevölkerung einfach zustande, die ja heute auch unglaublich gemischt ist. Und wo man sagen muss, nachdem dann die Sklaverei abgeschafft wurde auf La Réunion, da waren dann ja 60.000 Sklaven plötzlich frei und hatten die gleichen Rechte wie 35.000 Franzosen, die dort wohnten. Also quasi die Minderheit oder der kleinere Teil waren. Und trotzdem haben die es geschafft, eine unglaublich friedliche Übergangsphase zu gestalten. Bis heute muss man ja sagen, es ist wirklich ein unglaublich friedlicher, schöner Ort, in dem alle multikulturell zusammenleben, die sich dann heute Kreolen nennen, also die Nachfahren aus dieser Zeit und eben auch noch Franzosen, die es ja durchaus auch noch da gibt.
Also dieses friedliche Zusammenleben trotz dieser Geschichte mit der Sklaverei, der Kolonialgeschichte, wie fühlen sich denn die heutigen Einwohner, gerade in dieser Vielfalt, wie Sie so sagen, fühlen die sich Europa verbunden? Fühlen die sich als Europäer?
Ja, das ist ja das Verrückte. Also die sind so, teilweise sind sie ein bisschen hin und her gerissen zwischen Afrika oder Indien oder China oder eben Frankreich. Also die haben ja ganz verschiedene Wurzeln, je nachdem, wo die Leute herkommen und wo ihre Vorfahren herstammten. Aber sie wissen auch, dass sie Teil der EU sind und dass sie der EU auch ihr ganzes Leben und ihre Lebensstandards zu verdanken haben. Da gibt es ja andere afrikanische Länder, in denen das so eben nicht läuft. Also eigentlich ist La Réunion ja wirklich sehr gut gestellt. Und die fühlen sich dann tatsächlich wegen der Sprache und wegen des Euros auch einfach wirklich der EU zugehörig. Die sagen ja ganz stolz, wir waren mit dem Euro 3 Stunden vor Resteuropa dran, weil wir eben 3 Stunden vor der europäischen Zeit liegen. Wir sind diejenigen, die auch mit als eine der ersten wählen, wenn EU-Wahlen sind oder wenn in Frankreich Wahlen sind. Und das ist wirklich total witzig, wenn man in offizielle Büros kommt und das Porträt des französischen Präsidenten da hängt und man sich irgendwie immer klar machen muss, ja klar, wir sind ja hier in Frankreich, auch wenn das ein Einod ist, umgeben von bunten Fischen, Korallenriffen, Haien und Rochen, die da durchs Meer schwimmen und der Kaffee wächst, die Vanille wächst, das Zuckerrohr wächst. Also das muss man sich mal vorstellen, dass das mitten in der EU passiert.
Sie waren vor kurzem dort auf La Réunion. Gibt es irgendwas, was Sie persönlich überrascht hat, wo Sie Europa wiedergefunden haben, ohne dass Sie es geahnt hätten?
Ja, das ist ja das Verrückte. Also irgendwie, wenn man in Saint-Denis durch die Straßen geht, das ist ja total entzückend, dass man da überall Baguettes kriegt. Man kriegt französischen Käse, französischen Wein, französische Wurst.
Also das Wie kommt ist das ja auf die Insel?
Ja, das wird tatsächlich mit Fliegern ja dahin gebracht. Die werden in den Kühlraum von Frachtmaschinen gepackt und dann wird das dahin gebracht, weil die Franzosen das dort haben wollen. Man kriegt den Kaffee und auch wenn man da wandert, ich war da wirklich lange und viel wandern, was wunderbar geht auf La Réunion, da hat mir neulich dann noch jemand gesagt, ja, eigentlich guck dir mal diese wunderschönen Berge an, das ist doch im Grunde wie die französischen Alpen, nur eben ganz anders. Ja? Und da dachte ich so, ja, dem kann ich eigentlich nicht widersprechen.
Sehr schön. Danke für diese Eindrücke. Bremen 2, Mare Radio mit dem Thema Europa. Wir wollen jetzt mal was über Europa und unseren Begriff von Europa erfahren, indem wir uns angucken, wie wir mit Dingen umgehen und umgegangen sind, die nicht europäisch sind, also Dinge, die von der anderen Seite des Meeres stammen, aus Übersee, die im Laufe der Jahre ihren Weg gefunden haben ins Überseemuseum. Und da bin ich jetzt im Bremer Überseemuseum zusammen mit der Leiterin Wiebke Arndt. Hallo Frau Arndt.
Hallo, guten Tag.
Ja, wo gehen wir jetzt zuerst hin, um etwas zu erfahren, mit welchem Blick die Menschen damals ins Museum gegangen sind und was sie da zu sehen bekamen?
Vielleicht gehen wir tatsächlich mal zu den Figuren, die Menschen darstellen und schauen uns mal an, wie man sich hier so in Bremen vorstellte, wie die Leute in den anderen Kontinenten denn so ausgesehen haben.
Ja, wo müssen wir da hin? Hier einmal durch?
Da gehen wir einmal durch. In den großen zentralen Raum, da haben wir eine ganze Reihe der Dinge wieder aufgebaut, die man hier sehr, sehr lange im Überseemuseum sehen konnte. Unter anderem auch die Indianerfiguren, die viele noch kennen. Die standen früher mal vor einem Tipi und daneben wurde ein Bison gejagt. Hier stehen sie jetzt in einer ganz großen Glasvitrine.
Tatsächlich, in bunt und lebensgroß sieht man hier ein Indianerpaar, ihn und sie. Man hat das Gefühl, man schaut in die Staffage eines Winnetou-Films, beziehungsweise oder in den Kölner Straßenkarneval, würde man heute sagen. Das ist richtig Indianer-Klischee.
Das ist Indianer-Klischee. Das geht mit den Gesichtszügen vom Indianer los, der im Grunde aussieht wie das Klischee, der Inbegriff des Indianers mit der Haken. Nase, den markanten hohen Wangenknochen, der bronzefarbenen Haut, der langen Federhaube auf dem Kopf und einer Keule in der Hand. Das ist das wirklich das Klischee schlechthin. Und ja, das ist von Karl May geprägt. Haben wir Deutschen hier ein sehr klischeehaftes, ganz fest fixiertes Indianerbild, das es tatsächlich bis in den Karneval geschafft hat und auch viele Kinder ja immer noch zum Fasching sich als Indianer verkleiden wollen und wollen dann genauso aussehen wie er jetzt hier.
Wie kam der denn hier ins Überseemuseum?
Den hat unser Gründungsdirektor in den frühen 30er Jahren anfertigen lassen und dann mit Kleidung, die in Teilen aus Amerika kam, aber in Teilen auch hier in den Werkstätten des Überseemuseums hergestellt wurden, hat er ihn dann bekleidet und ihm auch noch eine Squaw an seine Seite gestellt, die auch mit Kleidung unterschiedlicher Ethnien angezogen ist. Also da wurde nicht so auf die Akkuratesse geguckt. Es sollte halt dem Klischeebild des Indianers entsprechen und ob die Kleidungsstücke jetzt alle so immer zusammengehören, das war jetzt in dem Fall nachrangig.
Warum hat er das gemacht? Was sollte dieses Indianerpaar den Leuten erzählen, die hier ins Museum kamen? War das, um die neugierig zu machen? War das, um was beizubringen? Wir sind jetzt so um das Jahr 1900, nehme ich an.
Genau, und da war es tatsächlich so, er wollte im Lichthof insbesondere, wollte er neugierig machen. Die Akkuratesse, die trat tatsächlich jetzt so ein bisschen zurück. Es ging so um die große Geschichte dahinter. Aber ganz stark war das geprägt von dieser Vorstellungswelt. So sieht er aus, der Indianer. Und das hat er dann auch nicht kritisch hinterfragt. Und das sehen wir nämlich auch noch an einer anderen Stelle, dass wenn sich in seinem Kopf erstmal festgesetzt hätte, wie Leute so aussehen, dann konnte er da sehr hartnäckig werden. Wir stehen hier vor einer Vitrine mit lauter Köpfen und Händen aus Gips, die er alle in Ostasien gekauft hat. Und zwar sind da ganz wunderschön gemachte japanische Köpfe dabei, die von einem japanischen Kunsthandwerker herrühren. Da war das schon eine sehr lange Tradition, solche Figurengruppen zu zeigen. Das wollte er dann hier in Bremen auch.
Und man muss mal eben sagen, im Unterschied zu diesen Indianern sehen die wirklich ganz lebensecht aus. Also ein bisschen wie Schaufensterpuppen, tatsächlich mit ganz fein gezeichneten Gesichtszügen. Und das war eine bestimmte Kunst auch in Japan, die so herzustellen?
Ja, das war eine sehr hohe Kunst und die Figuren werden heute auch in den Kunstmuseen gezeigt. Also sie sind eine feinste Arbeit. Und wenn wir dann in den unteren Teil der Vitrine gucken, sehen wir drei Köpfe, die nicht ganz so fein gearbeitet sind. Und um die gibt es einen sehr skurrilen Briefwechsel, weil Hugo Schauensland nämlich unter anderem auch Chinesen wollte und hat dann die immer wieder zurückgeschickt, weil er fand, die sehen ihm nicht chinesisch genug aus.
Also
er
hat wir gucken uns den erklärt, mal jetzt an. Das geht hier um diesen Herrn hier unten. Was war denn an dem nicht chinesisch genug?
Also in Schauenslands Vorstellung meinte er der Chinese als solche sehe anders aus als der Japaner. Er hätte nicht so stark geschlitzte Augen und überhaupt viel markantere Gesichtszüge. Das hatte er sicherlich aus so Büchern mit Volkstypen, die es ja damals gab. Und genau sowas wollte er hier für Bremen auch haben. Und da fand er immer, dass der Chinese, der da geschickt würde, ihm aussehe wie ein Japaner. Das ist also aus heutiger Sicht betrachtet wirklich eine ziemlich skurrile Korrespondenz. Er traute offensichtlich dem japanischen Kunsthandwerker nicht zu, dass der jetzt wüsste, wie das auszusehen hätte, wenn man denn einen Chinesen macht. Und für uns ist es natürlich ein Zeichen dafür, wie stereotypenhaft diese Figuren sind. Man kriegt so plötzlich so ein ganz festgefahrenes Bild. Ja, genau so sieht er aus.
Das war beeinflusst natürlich von dem Geist der Zeit. Das haben Sie gerade schon erwähnt. Wie sehr hat das die Menschen, die dann eben sich das angeguckt haben, auch geprägt?
Sicherlich sehr, denn das sind Bilder, die sich sehr einprägen in den Köpfen und das ist für uns sehr wichtig heute als Museumsmacher. Wir müssen uns immer sehr klar machen, was für Bilder in den Köpfen der Menschen wir erzeugen, weil die bleiben da oft das ganze Leben und dann sollten sie auch möglichst akkurat sein.
Also zwei Beispiele, wie ja Klischees auch Teil des Museumsalltags waren. Wir gehen jetzt noch einmal in eine etwas andere Ecke. Wir kommen jetzt hier zu einer Vitrine, einer kleinen Glasvitrine. Da drin ist eine sehr bunte Küchenuhr, würde ich mal sagen. Bunt, vor allen Dingen ja das Umfeld. Da sind viele Bildchen drauf zu sehen, die ich sofort auch von den Farben her mit so alten Tabakbildchen in Verbindung bringe. Da sieht man oben drauf die Flagge des Deutschen Kaiserreichs. Da steht Deutsche Reichskolonialuhr, darüber so ein Reichsadler und dann, ja, was sieht man da noch?
Dann steht dann da kein Sonnenuntergang in unserem Reich. Also man wollte im Grunde immer in der Sonne sein. Und die Uhr zeigt auch nicht nur die Zeit hier in Deutschland an, sondern tatsächlich auch in den verschiedenen Kolonien. Und wir sehen bei den Illustrationen, dass das sehr afrikalastig ist. Da sieht man einen Elefant und man sieht ein Kamel. Aber man sieht auch ein großes Dampfschiff und darüber die Fahne steht, unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Also man war im Kolonialrausch um 1900 und viele Deutsche hatten diese Uhr in ihren Wohnzimmern oder in ihrer Küche hängen und war stolz darauf, nun auch Kolonialmacht zu sein.
Wir haben ja eben ein ganz gutes Bild bekommen von diesen Klischees, die damals herrschten, auch von diesem eurozentrischen Blick. Wie versuchen Ausstellungsmacher heute, das zu vermeiden?
Also wir versuchen uns sehr stark hineinzuversetzen in die Menschen in den Herkunftsgesellschaften, mit denen auch zusammenzuarbeiten, wo sich uns das ermöglicht. Das würden wir gerne noch viel, viel mehr machen. Das ist nur leider finanziell in der Regel nicht so ohne weiteres möglich. Aber tatsächlich zu sagen, wir müssen uns sehr gewahr sein, was wir hier tun, welche Bilder wir prägen. Und das hat uns auch die Arbeit an dieser Ausstellung nochmal deutlich gemacht, welche Verantwortung wir da haben. Und dass wir immer sehr stark auch schauen müssen, was ist das, was die Menschen in den Weltregionen, die wir hier zeigen, umtreibt. Was sind die Fragen auch der Natur, des Naturschutzes? Was sind die Themen, die hier gespielt werden sollten? Und das ist das, was uns dann auch sehr stark umtreibt. Und natürlich auch das, was die Besucherinnen und Besucher immer wieder als Fragen an uns adressieren. Also Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen, die versuchen wir dann natürlich auch in unseren Ausstellungen zu beantworten.
Danke an Wiebke Arndt, Direktorin des Bremer Überseemuseums. Sie hat uns mitgenommen in die Ausstellung Spurensuche. Ein Jahr lang ist der niederländische Schriftsteller Geert Maak quer durch Europa gereist für sein Buch In Europa. In jedem Monat seiner Reise nimmt er sich einen anderen Abschnitt europäischer Geschichte vor. Und auf seiner Reise nach Lissabon ist das Meer immer präsent, auch wenn er sich von der Landseite nähert.
Es gibt Leute, die behaupten, Portugal sei eine Insel, nicht trockenen Fußes zu erreichen. Auf der Wetterkarte im spanischen Fernsehen ist Portugal blau eingezeichnet, fast schon Ozean, kaum noch Land. Und tatsächlich schwebe ich über die ruhigste vierspurige Straße, die ich jemals gesehen habe. Bis zum Horizont ist kein anderes Auto in Sicht. Ich fahre über die Berge wie über Wasser. Die beiden iberischen Länder leben Rücken an Rücken. In Lissabon höre ich zum ersten Mal seit Odessa wieder Menschen davon sprechen, dass sie nach Europa reisen wollen. Die Fähre über den Tejo trägt den abendlichen Berufsverkehr ans andere Ufer. 20 Minuten lang sitzen etwa 200 abgearbeitete Menschen auf dem Oberdeck. Beamte, Sekretärinnen, Arbeiter, Krankenschwestern. Arm, gut situiert, jung, alt, hellhäutig, braun. Alle mit der Tasche auf dem Schoß, den Blick auf unendlich eingestellt. Das Lissabon dieses Oberdecks kommt mir fast amerikanisch vor.
Nirgendwo im übrigen Europa wirkte die Anwesenheit der Dritten Welt so selbstverständlich wie hier. Die Retornados, die unzähligen Remigranten aus den ehemaligen Kolonien, wurden von den Portugiesen mit der müden Toleranz einer ohnehin schon bettelarmen Familie aufgenommen. Und die meisten haben es geschafft, auch die Nichtweißen. Heute, gut zwei Jahrzehnte später, gehören sie zu Lissabon, als würden sie schon seit 10 Generationen hier leben. An diesem Abend esse ich mit einem Lissabonner Bekannten in einem vollen, würzig duftenden Lokal. Wir tragen immer noch schwer am Erbe unserer Isolation, meint er. Spanien hatte sich bis zu einem gewissen Grade noch eingelassen auf das europäische Abenteuer, hatte amerikanische Hilfe angenommen, hatte in den 50er Jahren schließlich doch noch angefangen, sich zu modernisieren. Aber Portugal hatte sich unter Salazar ganz von der Außenwelt abgewandt. Später am Abend wandern wir durch die schmalen Straßen. Der Regen prasselt auf uns nieder. Man wird hier zwangsläufig melancholisch. Hin und wieder torkelt uns ein schwarzer Mann entgegen, betäubt von Alkohol, Drogen oder Unglück. Das Meer ist allgegenwärtig.
Mare Radio mit dem Thema Europa bringt uns jetzt wieder brutal in die Gegenwart und die ungelösten Probleme, die der Brexit mit sich bringt. Wer darf in Zukunft noch vor Großbritanniens Küste Heringe fangen? Unser Captain Cook, der stellt sich jedenfalls schon mal darauf ein, dass er dagegen Captain Igloo den Kürzeren zieht. Aber Fisch wird ja vielleicht auch überschätzt.
Oh Mann, mit Fisch, das ist aber auch wirklich so eine Sache. Esst mehr Fisch, solch ein unglaublich raffiniertes und suggestives Schild, hing in meiner Jugend in jedem Fischgeschäft. Ja, die verstanden noch was von Werbung. Zweimal pro Woche Lachs essen. Das empfehlen einem gerade in der dunklen Jahreszeit verschiedene Zeitschriften auf ihrer Gesundheitsseite. Fisch bitte nicht öfter als einmal pro Woche, ruft der WWF. Weil die Fische in den Ozeanen sowieso immer weniger werden. Und dann dürfen es auch nur ganz bestimmte Fische sein. Der Karpfen zum Beispiel ist unbedenklich, den darf man immer nehmen. Und der ist ja auch gar nicht aus dem Ozean. Aber mit mir hat er sowieso Glück, mir schmeckt er nicht. Und was jetzt eventuell mit der Fischerei nach dem eventuellen Brexit passiert, das ist eben auch noch nicht klar. Das arme Europa wird sich an dem komplizierten Kram noch den Schädel einrennen.
Aua!
Wissen Sie was? Ich glaube, wir nehmen uns jetzt mal eine Auszeit vom Fisch und senden stattdessen einen etwas wehmütigen Weihnachtsgruß an unsere Freunde in Großbritannien, indem wir uns einen perfekten englischen Teekuchen backen und ihn unter absingender Europahymne verputzen. Also, die Schürzen um und los. Sie gehen aus von einem normalen Rührteig. Sie wissen schon, Mehl, Zucker, Butter und Eier zu gleichen Gewichtsteilen, wandeln ihn aber ab. Nehmen Sie weniger als die Hälfte Zucker und Vollkornmehl. Dann reichern Sie den Teig mit sehr viel Trockenfrüchten an, also mit Rosinen, Zitronat, Orangeat, Datteln, Kirschen, Nüssen und Mandeln und backen ihn weniger heiß, so bei etwa 170 Grad und dafür länger. Bei mir hat es 1,25 Stunden gedauert. Das genaue Rezept zum Nachbacken finden Sie, wie immer, ganz ordentlich aufnotiert bei uns auf der Bremen 2-Seite. Aber sehr wichtig und very British ist das Folgende. Alle Trockenfrüchte, auch die Nüsse, werden vorher über Nacht in Whisky eingelegt. Haha, Sie werden sich wundern. Wow. Ich weiß nicht, ob es der Whisky oder der wirklich fabelhafte Geschmack ist, der Sie den ganzen Brexit-Ärger mal für einen Moment vergessen lässt. Ob sie allerdings nach 2 Stückchen noch fahren dürfen, da bin ich unsicher. Aber das ist eigentlich auch egal. Sie finden ihr Auto an dem Tag wahrscheinlich sowieso nicht wieder. Also, Prost Kuchen und Freude schöner Götterfunken allerseits.
Captain Cooks Brexit-Teekuchen-Rezept, wie erwähnt, auch auf unserer Mare-Seite auf bremen2.de. Das war Mare Radio mit dem Thema Europa, Fischgründe und Abgründe. Ich bin Stefanie Pesch und einen nach Hamburg ausgewanderten Briten hören Sie jetzt zum Abschied. Steve Baker spielt La Paloma auf der Bluesharp.